Ja, wie die meisten, die heute hier sind, wahrscheinlich wissen, ist das Predigtthema oder die Predigttexte der vergangenen Sonntage und noch der zukünftigen ein Thema, das uns aus dem Alten Testament beschäftigt. Wir denken gemeinsam über einen Herrn, über einen Mann nach, der in der Bibel oft als der Held des Glaubens bezeichnet wird. Und sein Name ist Abraham, richtig. Ich hörte mal von Studenten, die haben einen jungen Mann in ihren Reihen gehabt, der war Christ und hat ihnen immer wieder versucht, so wie die jungen Leute hier in unserer Stadt, von Gottes Wort etwas weiter zu sagen und von der Liebe Jesu. Und die Kommilitonen, die Studenten, die Mitschüler, die waren also sehr ablehnend gegen all das, was er ihnen da von Jesus und aus der Bibel erzählte, und haben ihn oft, wie der Österreicher gesagt sagt, auf die Schaufel genommen und haben ihn ein bisschen lächerlich gemacht und ausgespottet. Und so haben sie sich immer wieder neue Ideen einfallen lassen, wie sie ihn ärgern können. Und eines Tages, als sie auf dem Weg zum Studium waren, da haben sie sich versteckt hinter einigen Gebüschen, diese Mitschüler oder Mitstudenten. Und wie er dann angekommen ist, dann sind sie hervorgekommen aus den Verstecken und haben gesagt, guten Morgen, Vater Abraham, haben Sie wohl geruht? Und der junge Komplize, der junge Student, der hat gesagt, Leute, ihr habt euch getäuscht. Ich bin nicht der Vater Abraham. Ich bin der Saul, der Sohn vom Kiss. Mein Vater hat mich ausgesandt, seine Esel zu suchen, und siehe da, ich habe sie gefunden. Also, Abraham. Wir kommen heute zum 13. Kapitel im ersten Buch Mose. Es ist ein verhältnismäßig kurzes Kapitel, Kapitel 13, 1 bis 18. Und bevor ich die ersten Verse lese und mit euch ein bisschen drüber nachdenke, möchte ich vorausschicken, das 13. Kapitel im ersten Buch des Mose, wo es um Abraham und seine Erfahrungen geht, ist eigentlich eine sehr praktische Anleitung zur Krisenbewältigung. Vor allem zur Krisenbewältigung erstens im persönlichen Leben, zur Krisenbewältigung auch im Leben mit seinen Mitmenschen und vor allem auch zur Krisenbewältigung im Blick und im Verhältnis zu Gott. Wir werden sehen, wie Abraham, möchte es einmal so ausdrücken, förmlich einen Krisenstab einberuft, wie er sich zusammensetzt, vor allem mit seinem Neffen Lot, wie er schließlich auch zu Gott aufschaut und manche Dinge mit ihm klärt und so mitten in seinem Leben Krisen bewältigen lernt und auch Krisen bewältigt. Dass die Krisen gekommen sind, daran war er, ich darf einmal so sagen, zum Teil selbst schuld, zum Teil war es die Umgebung, in der er lebte, zum Teil, wie wir sehen werden, war es auch sein Besitz und sein Reichtum und alles, was er mit seinem Neffen Lot erworben hatte. Und deshalb hat wahrscheinlich Christian Benzel, als er die Thematik für diese Predigtreihe entworfen hat, dieses Kapitel unter das Thema gestellt, Abraham zu reich für Lot. Ich habe es ein bisschen moderner ausgedrückt und habe über meine Predigt geschrieben als Thema Zaster, Zoff und viel Probleme. Zaster, Zoff und viel Probleme. Oder man könnte auch sagen, Krisen, Lösungen und neuer Anfang. In Kapitel 13, Vers 1 bis 4 lesen wir, so zog, 1. Mose übrigens, 1. Mose 13, 1 bis 4, so zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm ins Südland, Klammer, in den Negev. Abraham aber war sehr reich an Vieh, an Silber und Gold, und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel an die Stätte, wo er zuerst sein Zelt hatte, zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Ich sagte schon, dieses Kapitel ist ein bisschen eine Anleitung, wie man Krisen im Leben bewältigen kann. Und wenn wir dann später weiterlesen, dann werden wir entdecken, dass Abraham plötzlich, ich sage es mal so, einen Krisenstab einberief, um gewisse Krisen wieder in Ordnung zu bringen. Ich bin immer so ein bildhafter Mensch und ich stelle mir vor, wie da die schwarzen Nomadenzelte in der Wüste am Sand stehen, wie die Schafe und die Ziegen und die Rinder und anderes Getier und auch natürlich die Leute, die Mitarbeiter, die Sklaven, hat man die damals genannt, und viele andere da herum ihr Werk und ihre Arbeit verrichten, und so mitten vor diesen Zelten oder inmitten dieser Zelte gibt es plötzlich einen Krisenstab. Da hocken die verschleierten Scheichs vor dem Feuer und da werden die Krisen besprochen und auch, Gott sei Dank, schließlich gelöst. Aber ich denke, Abraham hat auch solch einen Krisenstab in seinem eigenen Herzen einberufen. Denn es war nicht nötig für ihn. Wenn wir uns an das Kapitel 12 erinnern, über das Karl am vergangenen Sonntag gepredigt und gesprochen hat, dann wissen wir, dass er nicht nur äußerlich in eine Krise geraten war, sondern auch innerlich. Und auch diese Krise musste gelöst werden. Mit Krisen kann man schlecht leben. Aber Abraham ging noch tiefer. Er hat die Krise nicht nur mit sich selbst bereinigt, sondern er merkte, es ist auch eine Krise zwischen mir und Gott eingetreten. Und auch die gehört bereinigt. Wir werden heute das Abendmahl nehmen und es war oft Brauch in den alten oder in den früheren Gemeinden, dass man eine Zeit vor dem Abendmahl hatte, wo man sich erinnerte, was man mit sich selbst, mit Gott, mit dem Nächsten zu bereinigen hatte, ehe man an den Tisch des Herrn trat. Also die erste Krise, Punkt 1, herauf aus Ägypten, zurück zum Altar. Es ist mir aufgefallen, dass Abraham, in Kapitel 12 wird das beschrieben, in Vers 10, als diese Hungersnot und die Lebensmittelknappheit in Kanaan ausbrach, einen Weg wählte, der ihn hinab nach Ägypten führte. In Kapitel 13 wird berichtet, dass Abraham wieder heraufzog. Ich weiß, das sind zwei geografische Angaben. Ägypten liegt auch geografisch etwas tiefer, natürlich besonders das Nildelta und die fruchtbare Gegend, als die Berge Judäas und der Negev, und deshalb ging es hinab. Aber vielleicht ist diese Bezeichnung, wir finden das wieder einmal im Neuen Testament, bei dem Samariter und bei dem, der unter die Räuber fiel, wie Jesus das Gleichnis berichtet, auch der Mann zog hinab und dann wieder herauf. Und für mich ist es ein Bild geworden, und vielleicht kann uns das helfen, herauf statt hinab. Herauf statt hinab. Unser Weg, auch als Christ, geht nicht immer geradeaus. Auch der führt manchmal, so haben wir es eben gesungen, hinab ins dunkle Tal. Aber mit Gottes Hilfe auch wieder herauf, auf die Berge, auf die Höhen, in den Sonnenschein. Herauf statt hinab. Ein zweiter Gedanke, der mir hier aufgefallen ist, er zog herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte. Hinab ist er gezogen, mit seiner Schwester, unter Anführungszeichen, die eigentlich seine Frau war. Herauf ist er gezogen mit seiner Frau, die auch seine Schwester war, zumindest seine Halbschwester. Er hat also die Sackgasse verlassen, in die er in Ägypten geraten ist. Er ist zur Erkenntnis gekommen, hinunter führt der Weg immer auch in die Krise. Herauf führt der Weg aus der Krise heraus. Hinunter führt der Weg mit seiner Schwester, unter Anführungszeichen, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, immer in die Krise. Nur durch ein Bekenntnis, sie ist nicht nur meine Schwester, sie ist meine Frau, führt sein Weg wieder herauf oder heraus aus der Krise. Und der dritte Gedanke, der in diesem ersten Abschnitt zutage tritt, er zieht kreuz und quer durch den Negev, eine wunderschöne Wüstengegend übrigens, wer die Wüste liebt, wenn man richtig ausgerüstet ist. Er zieht bis nach Bet-El, das ist eine interessante Stadt und ein interessanter Punkt, auch in Israel bis heute. Und Ai war auch ein interessantes Gebilde und ein interessanter Ort. Und er zieht weiter eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte, und dort rief er den Namen des Herrn an. Herauf aus Ägypten, zurück zum Altar. Altar statt Pharao. Der Abraham hat in seiner Notsituation mit seinen Herden und mit seinem Vieh und mit seinen vielen Leuten eigentlich bei Pharao und dem Nildelta die Rettung seines Lebens erwartet. Aber genau dort brach über ihn die Krise herein. Und er merkt, selbst in der Wüste, selbst dort, wo das Land äußerlich dürr zu sein scheint, aber wo man in der Gegenwart Gottes lebt, dort ist auch die Dürre fruchtbar. Dort kann man überleben, auch ohne Wasser äußerlich. Und deshalb kommt er zurück vom Pharao zum Altar. Übrigens, in Ägypten hat er keinen Altar gebaut. Zumindest berichtet die Bibel nichts davon. Das ist also der erste Gedanke. Herauf aus Ägypten, zurück zum Altar. Das zweite, heraus aus der Krise, hinein in die Freiheit. Vers 5. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte, und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihr Besitz war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Peresiter im Land. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir, willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan, denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten, also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Heraus aus der Krise, hinein in die Freiheit. Erster Gedanke, Reichtum kann Probleme schaffen. Die Hungersnot hat ihn sehr bedrückt, den Abraham. Die Hungersnot hat ihn gequält. Es gab nichts zu essen, nichts zu trinken. Deshalb ging es hinab nach Ägypten. Aber dort bekam er, das kann man in Kapitel 12 lesen, vom Pharao unter diesen bestimmten Umständen viele Geschenke. Er beschenkte ihn mit Vieh, mit allerlei Vieh. Er beschenkte ihn mit Reichtum, mit Silber, mit Gold, mit anderen edlen Produkten. Und so zog Abraham zwar wieder herauf zu dem Punkt, zu dem Altar, wo er gewesen ist. Er löste diese Krise zwischen ihm und Gott. Er kam zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Er ist ja im Alten Testament der Mann des Altars. Aber er brachte etwas mit aus Ägypten und das war viel, viel Gold und Silber und Reichtum. Und dieser Reichtum, auch in unserem Leben, was immer er sein mag, der kann Probleme und Neid und Zank und Zwietracht heraufbeschwören. Man weiß oft nicht, so lesen wir es auch in den Sprüchen, was man sich wünschen soll. Lieber arm und gesund wie reich und krank, hat einmal jemand gesagt, aber wie immer. Man wünscht sich oft so etwas. Meine Frau sagt oft, wenn ich nur 2 Millionen Euro gewinne, da wisst ihr schon, was ich tun kommt damit. Naja, bisher hat sie es noch nicht gewonnen. Also ich kann euch beruhigen, wir haben kein hohes Konto irgendwo oder kein Schwarzgeld in der Schweiz. Aber Reichtum kann Probleme schaffen. Und zwar waren es Probleme zwischen ihm und seinem Neffen, der wird hier als Bruder bezeichnet. Selbst unter Brüdern, unter engen Verwandten kann Reichtum Probleme schaffen. Der eine hat was, der andere hat nichts. Man kommt nicht mehr aus miteinander. Zuerst, meine Frau sagt, oft als wir in den Lagern wohnten nach dem Krieg, da haben wir 12 bis 16 Personen in einem Zimmer gewohnt. In 3 Stockbetten haben sie übernachtet. Kinder, Eltern, Opa, Oma, Enkelkinder. Alles war in einem Zimmer und es ist verhältnismäßig gut gegangen. Und jetzt hat ja jeder eine Villa und ein Haus und. Man schaut sich plötzlich nicht mehr an. Man kommt nicht mehr miteinander aus. Es war zwar etwas Natürliches, das Vieh braucht Weide, ist doch klar. Die Schafe brauchen etwas zum Fressen, die Hirten brauchen etwas zum Niederlassen, zum Wohnen und Zelte und so weiter. Aber denkt mal dran, Reichtum kann Probleme schaffen. Noch ein zweites ist mir hier aufgefallen, das ist zwar, glaube ich, fast nur so eine Nebenbemerkung hier. Dadurch ist Zank entstanden. Man hat sich gestritten. Habt ihr schon mal Beduinen streiten gehört? Die streiten laut. Die streiten nicht leise, damit es der Nachbar nicht hört. Sondern die sitzen vor dem Zelt, die gestikulieren, die springen auf, die gehen aufeinander zu. Da glaubt man, jetzt bringt einer den anderen schon um. Da ist was los, wenn gestritten wird. Hinterher sitzen natürlich auch teilweise wieder beisammen, beim Tee und beim Lagerfeuer. Das ist oft das Temperament, das mit ihnen durchgeht. Aber manchmal ist es auch nicht so ohne, dass diese Leute miteinander zanken und streiten. Ich habe es einmal gesehen, wie bei einer Israel-Reise war. Da haben sie sich gestritten um das Geld, was wir ihnen für die Durchreise geben mussten, so eine Art Wegemaut. Und einer wollte natürlich mehr haben wie der andere und keiner wollte was hergeben. Und da haben wir geschaut, dass wir mit dem Bus davonkommen, damit wir nicht auch in diese Streitkultur hineingeraten. Aber wir haben es gesehen und gehört. Und das hat Abraham gemerkt, das ist nicht der Weg Gottes für mich. Aber noch eine Bemerkung. Das ist mein zweiter Punkt. Also Reichtum kann Probleme schaffen. Zweitens, Achtung, die Kanaaniter beobachten dich. Hier berichtet die Bibel, es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Peresiter im Lande. Habt ihr schon entdeckt als Christ, dass manchmal die, die gar keine Christen sind, genau wissen, wie wir als Christen sein und leben müssten? Also ich habe schon gemerkt. Ich weiß von einer Begebenheit, sie liegt zwar schon sehr lange zurück, da hat ein Arbeitskollege zu mir gesagt, nachdem ich mich am Vorabend und in der vorherigen Nacht nicht sehr christlich benommen hatte, hat er am nächsten Tag in der Früh gesagt zu mir, aber heute Nacht warst du kein guter Christ, oder? Ich musste ihm recht geben. Ich habe gesagt, du hast recht. So lebt und so benimmt sich ein Christ nicht. Denkt dran, wir werden im Leben beobachtet. Ich konnte ihm aber auch sagen, noch bevor ich heute Nacht eingeschlafen war, habe ich Gott um Vergebung meines Verhaltens gebeten. Ich habe ihm damit nicht die Schneid abgekauft, aber ich habe ihm gesagt, wie ich mit meinen Fehlern und mit meinen falschen Wegen umgehe. Achtung, die Kananiter beobachten dich. Das ist dem Abraham alles aufgefallen. Ein drittes Gespräch führt zur Entspannung. Zwar mussten sich die Brüder trennen, aus diesen Gründen, die die Bibel hier anführt, aus ganz praktischen Gründen teilweise, aber auch aus moralischen Gründen. Die praktischen reichen Gründe haben ja zu Zank und Streit geführt, zu Uneinigkeit und nicht einmal nur zwischen Abraham und Lot, sondern noch dazu auch zwischen den Hirten. Und ihr wisst ja, was die Hirten in den Händen halten, normalerweise. Ein Hirtenstab, ein gescheiten Prügel. Und ich kann mir vorstellen, dass die aufeinander losgegangen sind. Wir lesen das ja im Alten Testament. Und das war kein Zeugnis für die Umgebung, für die Kanaaniter und für die Peresiter und Mennoniter, sage ich mal, die im Lande gelebt haben. Also Gespräch führt zur Entspannung. Es wird zwar auch eine Konsequenz nötig, was diesen Lot betrifft, aber das ist die einzige Möglichkeit, in Frieden miteinander leben zu können. Und dann lesen wir bei Lot und bei Abraham etwas ganz Interessantes. Abraham sagt zu Lot so, jetzt machen wir eine Entscheidung. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Also diese Entscheidung, die Abraham hier seinem Neffen Lot anbietet, der als Anhängsel, wie Karl letztes Mal gesagt hat, oder vielleicht auch als abenteuerlustiger junger Mann mit dem Abraham mitgezogen war, wie immer, dieser Abraham trifft eine Entscheidung für den Frieden. Eine Entscheidung für den Frieden. Er möchte so leben, wie Gott es will. Diese Entscheidung für den Frieden ist aber auch eine Entscheidung, die eventuell Nachteile bringen könnte. Er muss damit rechnen, dass Lot menschlich gesehen das Bessere wählt und ihm das Schlechtere überlässt. Und so ist es letztlich auch gekommen. Der Lot schaut und sieht die grüne Oase da unten am Jordan. Wir waren oft auf dem Berg Nebo, da war der Mose später mal und hat dann ins gelobte Land rübergeschaut. Und heute noch, wenn man vom Berg Nebo Richtung Norden schaut, Richtung Ölberg und Jerusalem und auf die judäische Wüste und so weiter, da fällt einem zuerst unten die Jordanebene auf. Und die ist eine fruchtbare Ebene bis heute. Es ist der Jordan zwar kein Traun und kein riesiger Flusslauf, aber es ist Wasser da, und wo Wasser da ist und ein bisschen Erde in der Wüste, da blüht alles und wächst alles. Und dort hat der Lot hingeschaut. Und das hat ihn angezogen, das hat ihn animiert, das hat ihn ja förmlich hingezogen zu dieser fruchtbaren Jordanebene. Eine gefährliche Blickrichtung. Warum? Denn es gab nicht nur Früchte und Wasser und ja, einen Garten dort, wie da die Bibel sagt, der war wie der Garten Eden, wie der Garten Gottes früher. Wisst ihr, was heute unten ist? Zum Teil. Das Tote Meer. 33% Salzgehalt. Rundherum Felsen, Felsen, nichts als Felsen und Wüste und durchzogen mit Schwefelquellen, die, so meinen manche noch aus der Zeit Sodoms und Gomorras stammen, wo der Herr ja Feuer und Schwefel vom Himmel hat regnen lassen. Wie immer, eine gefährliche Blickrichtung bei Lot. Aber Abraham befreit sich von dieser Belastung und befreit sich aus dieser Krise, indem er sich letztlich von seinem Neffen Lot trennt. Er geht wohin? In das Land Kanaan. Er geht auf den Boden in das Land, das Gott ihm versprochen hat. Obwohl es felsig und öd aussieht, er weiß, in der Gemeinschaft mit Gott ist man immer der Beschenkte. Und das dritte und letzte, heraus aus der Enge, hinein in die Weite. Ich möchte sagen, zurück zum Ursprung, zurück zur Verheißung, Abraham blickt auf. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben, für alle Zeit. Und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Heraus aus der Enge, hinein in die Weite. Ah, Gott steht zu seinem Wort und zu seinen Zusagen und erweitert sie noch. Es ist interessant, nachdem Gott scheinbar längere Zeit geschwiegen hatte. In Ägypten lesen wir nichts davon, dass Gott mit Abraham gesprochen hat. Im Gegenteil, da spricht er mit dem Pharao und sagt, hey, was du machst, das ist nicht gut. Aber als er zurückkommt und zum Altar zurückkehrt, da redet Gott wieder zu ihm und er spricht ihm seine Zusagen noch konkreter und intensiver zu. Und im Römerbrief lesen wir letztlich im Neuen Testament, dass Abraham ein Mann war, der wusste aufs Allergewisseste, das, was Gott verspricht, das kann er auch tun. Heraus aus der Enge, hinein in die Weite. Gott steht zu seinem Wort und zu seinen Zusagen und erweitert sie. Er sagt, dieses Land will ich dir und deinen Nachkommen geben. Ich weiß nicht, wie ihr über Israel und die Entwicklung dort denkt und wie ihr das verfolgt, aber eins ist sicher. Unter anderem ist auch die Frage des israelischen Staates immer die Frage, wem gehört das Land? Geschichtlich gesehen kann man das unterschiedlich sehen und bewerten. Aber biblisch gesehen gibt es nur eine Bewertung. Gott hat es versprochen und er hält es. Wie? Das wissen wir nicht. Aber Abraham hat auch nicht gewusst, wie ein Sohn bei ihm und bei seiner Frau Sarah entstehen sollte. Er war 100 Jahre, seine Frau war 90. Aber Abraham wusste, Gott hat es gesagt, und er wird es auch tun. Und Gott steht zu seinem Wort. Der Isaac war da. Der ist gekommen. Er ist geschenkt worden von Gott. Das Land zum Beispiel hat 2000 Jahren nicht mehr den Juden gehört. 1948 ist das Wunder geschehen und es gehört ihnen wieder. Und das Interessanteste und Wichtigste an diesem Punkt ist, Gott, das heißt, Abraham baute dort in Hebron dem Herrn wieder einen Altar. Abraham ist immer der Mann des Altars. Was bedeutet der Altar? Damit schließe ich. Der Altar bedeutet immer Gemeinschaft mit Gott. Wo kein Altar steht, wo die Gemeinschaft mit Gott zerbrochen ist oder kaputt gegangen ist, ihr Lieben, dort hat man auch im wasserreichsten Gebiet der Erde keinen Erfolg und keinen Segen. Aber dort, wo man in Gemeinschaft mit Gott steht, dort kann kommen, was will, wie Karl vorhin gelesen hat. Gegenwärtiges, zukünftiges, hohes, tiefes, gefährliches, weniger gefährliches. Dort steht man in einer Gemeinschaft, die Leben und Segen bedeutet. Der Altar ist immer auch ein Sinnbild für Gebet und Anbetung. für Gebet und Anbetung. Und der Altar ist auch immer ein Sinnbild für Gehorsam, nämlich für Opfer. Als damals, viele Jahre später, Abraham Isaak opfern sollte, da baute er auf dem Berg Moria einen Altar und war bereit, das Opfer zu bringen. Ich schließe meine Predigt mit den Gedanken, Umkehr und Neuanfang ist möglich. Gott ist gnädig und vergibt. Ich weiß nicht, wo du momentan stehst oder wo ich momentan stehe, weiß ich in etwa. Aber wenn du noch in Ägypten bist und glaubst, der Pharao kann dir helfen, dann möchte ich dir sagen, kehr um, komm zurück zum Altar. Zweitens, Gespräch und Konsequenz ist nötig. Auch wir kommen in Konflikten mit unseren Nächsten, vielleicht manchmal mit unserem Bruder, mit unserer Schwester. Wenn wir zum Abendmahl gehen, denk dran. Ich weiß nicht, wer hinter dir sitzt oder vor dir oder neben dir, wer vielleicht gar nicht da ist. Schließ Frieden mit ihm im Namen Gottes. Es wird dich in die Weite führen aus der Enge. Und das Dritte, Gottes Wort und Vertrauen ist wichtig. Abraham vertraute Gott und das rechnete er ihm zum Gehorsam. Zur Gerechtigkeit heißt es im Neuen Testament. Gottes Wort Vertrauen weckt Glauben und das möge uns der Herr schenken, auch heute an diesem Tag und für die kommende Woche. Amen.